Die Pandemie ist tatsächlich total inklusiv für Menschen, die körperlich eingeschränkt sind. Denn plötzlich können wir an Dingen teilnehmen, zu denen wir vorher gar nicht hingekommen sind. Plötzlich kann ich einen Termin mit meiner Psychologin auch online machen, ohne dass ich den beschwerlichen Weg dahin und den Rückweg auf mich nehmen muss. Ich bin total froh darüber, wie das gelaufen ist. Und das höre ich auch ganz viel von anderen MS-Patienten und Patientinnen, dass uns eigentlich total viele Sachen möglich gemacht worden dadurch, durch diese Digitalisierung.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Pflegepodcasts. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was sicher für das Leben der Betroffenen einen großen Einschnitt bedeutet. Es geht um die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Offiziell trägt sie den Namen Multiple Sklerose. Wer diese Diagnose bekommt, ist oft erstmal überrascht oder geschockt, ist ja auch kein Wunder, denn natürlich ist MS eine große Herausforderung. Aber es ist eben auch möglich, mit dieser Diagnose ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es gibt ganz unterschiedliche Symptome. Deswegen heißt die Krankheit ja auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Für eine Behandlung gibt es konkrete medikamentöse, aber auch nicht medikamentöse Maßnahmen, die die Beschwerden zumindest lindern können. Dieser Podcast heute widmet sich neben diesen Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten auch den Verlaufsformen der Erkrankung. Und wir gucken auch, welche Entlastungsangebote es geben kann. Heute wollen wir über Multiple Sklerose mit folgenden Gästen sprechen. Dr. Sabine Schipper, sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Frau Schipper.
Morgen.
Andrea Schneider, sie ist Pflegeexpertin bei der KKH und sie weiß, mit welchen Angeboten Pflegekasse und Krankenkasse Menschen unterstützen kann, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Hallo, Frau Schneider.
Hallo, Herr Kopäcke.
Und als Gast haben wir außerdem Samira Musa. Sie ist Bloggerin, Autorin, leitet die Influencer-Marketing-Agentur Healthy Content, ist selbst an schubförmiger Multiple Sklerose im Jahr 2013 erkrankt. Frau Musa, Sie haben Ihre Diagnose vor 8 Jahren bekommen. Hat Sie das damals mit Mitte 20 als junger sportlicher Mensch nicht irgendwie total umgehauen?
Auf jeden Fall. Also die Diagnose MS ist natürlich ein Rieseneinschlag, wie Sie das gerade in der Einleitung schon gesagt haben. Vor allem, wenn man eben am Anfang seines Berufslebens steht. Die Sportlichkeit kam tatsächlich erst nach der Diagnose bei mir. Aber ich stand trotzdem am Anfang meines Berufslebens, gerade meine Ausbildung abgeschlossen und dachte, jetzt geht's so richtig los. Und dann kam eigentlich erst mal ein ganz großer Dämpfer mit der Diagnose.
Frau Schipper, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführerin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in NRW, sondern Sie sind auch Diplompsychologin. Was macht das mit der Psyche eines Menschen? Was macht das im Kopf eines Menschen, wenn er dann doch sehr überraschend so eine tiefgreifende Diagnose erhält?
Genau wie Frau Musa, das sagt natürlich erstmal eine riesige Erschütterung. Ja, die Menschen, die an der MS erkranken, sind meist zwischen 20 und 40 Jahre alt. Das ist gerade die Situation, wo man eigentlich durchstarten will im Leben, wo man noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass eine chronische Erkrankung plötzlich da sein könnte. Und jetzt kommen erste Symptome. Man weiß nicht genau, was los ist. Kommt ja auch in dieses ganze Gesundheitssystem, was man auch alles gar nicht kennt. Ja, fühlt sich an manchen Stellen ja auch wirklich dann sehr ausgeliefert, plötzlich Patient in einem Krankenhaus zu sein. Zum Teil ja auch einfach invasive Dinge erleben zu müssen in den Untersuchungen, also Nervenwasser entnehmen und sowas. Das ist ja schon einmal eine Riesendrucksituation. Und das die ganze Zeit verbunden mit dem Gedanken, was ist denn da überhaupt mit mir los? Häufig auch Patienten, die dann ja schon eine lange Geschichte von Symptomen haben, bis sie überhaupt in der Neurologie landen. Und dann kommt sozusagen diese Diagnose am Krankenbett oder in der ärztlichen Sprechstunde. Und das ist ein Schreck. Bei manchen tatsächlich fast ein Schock. Und was wir ganz häufig gerade bei unseren jungen Frauen erleben, das ist so ein erster Gedanke, der ganz vielen durch den Kopf schießt, ist, was macht das mit meiner Familienplanung zum Beispiel? Kann ich jetzt noch Kinder kriegen? Und da wird sehr deutlich, was da psychisch passiert. Alle meine Lebensthemen stehen plötzlich erstmal mit so einem Fragezeichen da. Ja, das ist auch Frau Musa sagt, kann ich meinen Beruf so ausüben, wie ich das eigentlich wollte? Und ich denke, wir können da ganz grundsätzlich sagen, es ist für die meisten Menschen eine Riesenerschütterung. Und ich denke immer an eine ehemalige Klientin in meiner Klinikzeit, die gesagt hat, man fühlt sich plötzlich so auf der anderen Seite des Ufers. Ich gehöre nicht mehr zur Gruppe der gesunden Menschen dazu. Und das geht in ganz viele Lebensbereiche. Also du sitzt da und willst zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und plötzlich ist das nicht mehr so einfach möglich oder gar nicht möglich. Und das heißt, es tangiert ganz viele Bereiche deines Lebens. Und die geraten erstmal durcheinander. Und dann sind die Umgehensformen der Klienten ab dem Zeitpunkt aber tatsächlich auch unterschiedlich. Aber ein Schreck ist es in der Regel erstmal für alle.
Ja. Da haben Sie jetzt ja schon eine ganze Menge an Aspekten geliefert, die auch, denke ich, sehr gut verdeutlichen, wie groß die Bandbreite ist, auch der Auswirkungen dieser Diagnose und dieser Erkrankung. Wir werden da sicherlich jetzt im Laufe der nächsten Minuten das alles noch ein wenig mehr aufdröseln. Andrea Schneider, Sie sind bei der KKH Pflegeexpertin, kennen sich also mit allen Leistungen von Pflege und Krankenkasse sehr, sehr gut aus. Wenn ich die Diagnose Multiple Sklerose bekomme, Frau Schipper hat es eben schon angedeutet, dann befinde ich mich auch schlagartig in der Situation im Gesundheitswesen, mich auch als meist sehr junger Mensch dann schlagartig gut orientieren zu müssen. Das ist ja immer nicht so ganz leicht. Ist da dann meine Krankenkasse auch, sobald ich so eine Diagnose bekommen habe, ein hilfreicher Ansprechpartner?
Das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Aber ich würde auch zuallererst nochmal unterstreichen, was Frau Musser und auch Frau Schipper gesagt haben. Wenn dann die betroffenen Menschen oder auch Angehörige auf uns zukommen und um Hilfestellung bitten, dann merkt man erstmal schon mal die Verzweiflung, weil man sich ja mit der Diagnose noch auseinandersetzen muss. Und es geht einem ganz viel durch den Kopf. Und insofern erscheint ja dann auch der Prozess, so will ich ihn mal beschreiben, können Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden und, als sehr bürokratisch. Aber was halt wichtig ist, und das bieten wir ja auch an, ist erstmal auch eine Beratung, um genau gewisse Situationen oder auch die Beschreibung zu durchleuchten, um dann auch eine individuelle Hilfestellung geben zu können.
Frau Musser, an Sie als Betroffene jetzt nochmal eine Frage gerichtet, die mir eben in der Vorrecherche auf der Zunge lag. Wenn man auf Ihre Website schaut, dann hat man den Eindruck, dass man sich um Abenteuer, um Reisen, um Sport kümmert. Es gibt so viele Bilder, die einfach so schön und so positiv sind. Und das Ganze verbinden Sie mit der Aussage, man kann mit dieser Diagnose ein glückliches, ein selbstbestimmtes, ein zufriedenes Leben führen. Das müssen Sie mal ein bisschen erklären. Ich finde das unglaublich stark tatsächlich. Und bei Ihnen sind das ja nicht Floskeln, sondern Sie sprechen ja aus eigener, intensiver, mittlerweile 8-jähriger Erfahrung. Wie gelingt Ihnen das, so positiv zu bleiben? Und es wirkt ehrlich gesagt ja auch nicht aufgesetzt oder dogmatisch, sondern da kommt einfach eine Menge Fröhlichkeit dabei rum. Wie schaffen Sie das?
Also als allererstes ist so ein Blog und auch so ein Instagram-Kanal natürlich immer nur ein Auszug meines Lebens. Ich schaffe es nie, komplett mein ganzes Leben abzubilden, weil in den Momenten, in denen es mir wirklich schlecht geht, und die gibt es, habe ich anderes zu tun, als eine Story auf Instagram zu posten. Ich glaube, das hat sich auch in den Jahren verändert. Mein Blog ist ja mittlerweile über 4 Jahre alt. Und am Anfang war mir das wirklich ganz, ganz wichtig, zu all den negativen Geschichten auf Google meine positive Geschichte zu erzählen und meine Geschichte zu erzählen. Ich wollte den Blog gründen, den ich gebraucht hätte damals, als die Diagnose kam. Und ich dachte, jetzt ist mein Leben vorbei und in 2 Monaten bin ich ein Pflegefall, der Windeln braucht. Weil das dachte ich nämlich. Und dann bei mir ist es halt nicht so gekommen, wie das ja bei ganz vielen Menschen mit einer leichten Verlaufsform einer schubförmigen MS ist. Man kann jahrelang noch sein Leben in relativ normalen Umständen weiterführen. Und mir ist erst eigentlich mit den Jahren, und das ist vielleicht auch mit dem Älterwerden, ja, mittlerweile bin ich ja auch etwas über 30 und vielleicht auch im Umgang mit anderen MS-Betroffenen klar geworden, dass es eben nicht möglich ist, nur die guten Seiten zu zeigen. Denn dann werde ich meiner Aufgabe nicht gerecht, irgendwie doch mehrere Schicksale abzubilden. Ne? Natürlich ist es immer ich, aber ich weiß, in einer gewissen Art und Weise stehe ich nun mal auch in der Öffentlichkeit und bin es eigentlich auch den anderen MS-Lern schuldig, eben nicht nur meine Geschichte zu erzählen, sondern auch andere Geschichten zu erzählen. Und da gibt es eben ganz, ganz vielfältige Geschichten. Und es ist bei weitem ja nicht so, dass jeder MS-Patient fröhlich um die Welt reisen kann oder dass jeder MS Sport treiben kann. Ich bin ein Gesicht der MS und ich finde es wichtig, dass auch das gezeigt wird, ganz, ganz klar. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, es ist für jeden anders. Also das wollte ich nur noch einmal erwähnen. Aber diese Positivität, die ich dort versprühe, das bin schon ich. Also ich denke, ich bin generell ein recht resilienter Mensch. Ich habe auch wirklich sehr viele psychotherapeutische Maßnahmen in Anspruch genommen. Ich habe sehr viel meditiert, sehr viel gelesen, mich sehr viel mit Spiritualität und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, um so einen Umgang mit der Krankheit zu finden. Und das gelingt mir auch nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo ich im Bett liege und denke, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Aber ich sage mal so, ich probiere dann diese Tage anders zu gewichten als die Tage, an denen es mir gut geht. Und es braucht ganz viel Übung, in Momenten, wo es mir gut geht, zu realisieren, was für ein großes Geschenk das eigentlich auch ist. Und da einfach den Fokus mehr drauf zu legen.
Heißt das denn, dass Ihnen sehr früh, nachdem Sie die Diagnose erhalten hatten, klar war, dass Sie für Ihre Psyche, für Ihre Seele in dem Zusammenhang eine Menge tun müssen? Oder ist diese Erkenntnis erst im Laufe der Jahre gewachsen, dass Sie Ihre Resilienz in dem Zusammenhang besonders stärken wollen? Also wie schnell ist einem bewusst, dass die Psyche auch bei dieser wie bei so vielen Erkrankungen eine große Rolle spielen mag?
Also die ersten 2-3 Jahre nach der Diagnose habe ich eigentlich komplett verdrängt, dass überhaupt irgendwas los ist und mein Leben weiterhin auf der Überholspur gelebt. Es war dann bei mir nicht ein körperlicher Schub, der mich zum Anhalten gebracht hat, sondern tatsächlich einfach ein gemächliches Umdenken. Und es wurde mir einfach immer bewusster, dass dieses permanente Stresslevel, auf dem ich rumrenne, mich irgendwann kaputt machen wird, wenn ich das nicht ändere. Und dass ich unbedingt an meiner Psyche arbeiten muss, weil das ist etwas ganz Großes, was ich machen kann. Ich bin der MS letztendlich ausgeliefert wie jeder andere MS-Patient auch und weiß nicht, was passiert. Aber es gibt Dinge, die ich für mich tun kann, um meinen Alltag besser zu gestalten. Und das war ein Prozess. Und manchmal kriege ich jetzt Nachrichten von Leuten, die haben vor einem halben Jahr die Diagnose bekommen und sagen, ich bin schon in psychotherapeutischer Behandlung und ich habe mich gekümmert und dein Blog hat mir geholfen, diesen Schritt zu gehen. Und dann denke ich immer, ja, das ist ganz genau, was ich mir jemals erträumen hätte können, dass mein Blog Menschen hilft, nicht erst vielleicht 3 oder 4 oder 15 Jahre zu sagen, ich mache einfach so weiter, weil die MS ist eben ein Zeichen, dass es so nicht weitergehen kann.
Frau Dr. Schipper, als Psychologin beschäftigen Sie sich sicherlich ja auch mit den psychischen Auswirkungen, aber lassen Sie uns nochmal generell darüber sprechen, was Multiple Sklerose überhaupt ist. Als Geschäftsführerin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen sind Sie ja per se mit diesem Thema eben auch beruflich in jeder Hinsicht stark beschäftigt. Was ist MS? Woher kommt der Name, die Krankheit der 1000 Gesichter? Ist das tatsächlich so, wie es auch eben Frau Musa ein Stück weit ja sagte, dass es da auch ganz unterschiedliche Schwere gerade auch in den Verläufen gibt? Also ist das sehr heterogen, was da mit den Betroffenen passiert? Und dann angeschlossen die Frage, macht es den Umgang damit dadurch leichter oder ist es gerade dadurch so schwer, dass diese Krankheit sich so vielfältig äußern kann?
So, MS ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Unser Immunsystem greift das eigene Nervensystem an, und zwar die Myelinschichten um die Axone unserer Nervenzellen werden da angegriffen, es entstehen Entzündungen, es können Narben entstehen und die können natürlich an unterschiedlichen Stellen im zentralen Nervensystem auftreten. Und das erklärt auch 1000 Gesichter, je nachdem, wo das lokalisiert ist, kann es natürlich zu ganz unterschiedlichen Symptomen kommen. Und wir wissen, es gibt auch unterschiedliche Arten des Verlaufes, also bei vielen, vielen unserer jungen Patienten, also fast 80 oder um die 80%, ist es erstmal ein schubförmiger Verlauf. Es treten plötzliche Krankheitssymptome auf, die sich wieder zurückbilden, manchmal unter der Zuhilfenahme von einer Cortison-Stoßtherapie. Manche bilden sich auch so wieder zurück. Und dann gibt es aber auch Verläufe, wo so eine Progredienz drin ist. Also eine sekundär chronisch progrediente MS beginnt in der Regel mit Schüben Und dann kommt irgendwann so ein langsames Schleichen dazu. Es gibt aber auch eine Verlaufsform, eine seltenere, wo von Anfang an so kleine Verschlechterungen immer weiter zunehmen und es nicht diese plötzlichen Schübe gibt, wo es ein vielleicht schweres Symptom gibt, das man behandeln kann, sondern wo es ein schleichender Prozess ist.
Also das ist jetzt ja sozusagen die Frage, wie der Verlauf generell ist, ob er stetig ist oder ob er eben in Schüben erfolgt. Schon da unterscheiden sich die einzelnen Krankheitsbilder. Wir haben eben ganz kurz das schon anklingen lassen. In der Regel sind Menschen betroffen, die relativ jung noch sind, zwischen 20 und 40.
Ja. Genau. Also es ist wirklich eine Erkrankung des jüngeren bis mittleren Erwachsenenalters. Das heißt, so eine Etablierungsphase, in der man ist. Und es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Menschen, bei denen man sagen muss, die haben gute Verläufe. Und ich glaube, unter Zuhilfenahme der ganzen Therapien, die jetzt zur Verfügung stehen, können wir da auch an vielen Stellen tatsächlich sehr zuversichtlich sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Menschen, die sehr gerüttelt werden, auch durch unterschiedliche Symptome. Und Frau Musser, ganz toll, was Sie dazu gesagt haben. Auch die muss man im Blick haben. Und ich glaube, das ist genau die Kunst, ne? Hinzukriegen, diese Zuversicht auch wirklich haben zu können und leben zu können. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das zu unterstützen. Aber trotzdem auch klar zu haben, dass Symptome auftreten können, wie Einschränkungen der Mobilität. Oder Frau Musser sagte, so eine große Sorge war zum Beispiel Veränderung der Blasenfunktion. Das ist natürlich was, was wirklich einen massiven Einschnitt ins alltägliche Leben bringt und auch große Angst macht. Und da ist die Spannbreite wirklich sehr breit. Ich habe Patienten, die kenne ich seit jetzt wirklich 30 Jahren und denen geht es gut. Und ich habe auch Patienten, die innerhalb von wenigen Jahren vieles in ihrem Leben ändern mussten und sich an die Krankheit anpassen mussten durch Hilfsmittel, durch eine starke Veränderung ihrer alltäglichen Abläufe. Also da ist die Spannbreite recht groß und ich glaube, bei MS müssen wir die alle im Auge haben.
Frau Schneider, Sie sind bei der KKH ja Pflegeexpertin. Das heißt also, wenn ich auch Frau Schipper eben richtig verstanden habe, wenn eine Krankheit wie MS sich verschlimmert, braucht man möglicherweise auch zusehends mehr Unterstützung in Fragen von Hilfsmitteln, vielleicht auch vom Wohnumfeld. Da wende ich mich dann auch an meine Kranken- bzw. Pflegekasse.
Ja, das ist richtig. Und wir nehmen ja dann eine umfängliche Beratung vor, weil natürlich die Leistungen zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung differenzieren. Wir unterstützen auch den Prozess, wenn es darum geht, in diese Einstufung hineinzugehen, die Überprüfung durch den medizinischen Dienst, weil das ist natürlich auch ein bürokratischer Prozess und allein die Diagnose birgt ja nicht automatisch einen Pflegegrad, sondern es geht ja wirklich darum, auch herauszufinden, wo der konkrete Bedarf ist, wo die Unterstützung liegt. Und da gehen wir gerne auch ins Gespräch dann mit den Betroffenen und den Angehörigen, um gut vorbereitet zu sein. Also wir haben dazu ja auch ein sehr ausführliches Pflegetagebuch aufgesetzt, damit man auch versteht, welche konkreten Dinge meint der Gutachter, wenn er dann Fragen stellt. Und man würde in dem Moment klassisch antworten. Und so kann man sich gezielt vorbereiten und genau sagen, okay, da habe ich auch konkret den Bedarf. Weil ansonsten ist auch da leider bei Multiple Sklerose sehr häufig die Enttäuschung da, wenn dann in einem Gutachten die Empfehlung steht, kein Pflegegrad oder keine Pflegebedürftigkeit. Und in dem Moment versteht man ja die Welt nicht mehr, weil man ist ja betroffen, man hat Einschränkungen und das verläuft in Schüben. Und sie haben nun mal nicht jeden Tag einen guten Tag. Und leider meldet sich der Gutachter auch nicht nur für die schlechten Tage an. Insofern kann man das immer schlecht zeigen in dem Moment, ne? Und deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein, um auch deutlich zu machen, wo wirklich der Bedarf liegt. Und es geht nicht darum, etwas zu verschlimmern oder irgendwas, weil ich fand das vorhin auch die Aussage von Frau Musser wichtig. Im Grunde genommen die Negativität durch die Erkrankung, aber für sich ins Positive umwandeln, um nämlich genau diesen Umgang damit zu lernen. Aber nichtsdestotrotz hat man Einschränkungen und einen gewissen Bedarf. Und deshalb ist es wichtig, die Dinge dann auch explizit zu benennen.
Das finde ich jetzt ganz wichtig, weil das ist natürlich erstmal auch ein unglaublicher Angang, solche Dinge überhaupt zu beantragen. Jetzt also sich an die Pflegeversicherung zu wenden oder einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Oder auch Mitglied in so einem Verband zu werden. Also ich denke da immer an einen meiner jungen Klienten, der früher gesagt hat zum Thema Psychologie, ich komme tatsächlich gerne zu Ihnen und es hilft mir auch, aber es ist ganz schwer sozusagen Mitglied zu werden bei so einem Verband, weil es auch so ist, ich bin jetzt krank geworden. Er ist es dann geworden und hat sozusagen auch alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung gestellt haben, genutzt. Aber der Schritt ist erstmal schwer, weil es ist sozusagen nochmal eine Konfrontation mit den eigenen Einschränkungen oder auch den eigenen Ängsten. Und dann ist es natürlich besonders schwierig, wenn ich jetzt so einen Antrag stelle und dann wird dem nicht stattgegeben. Ne? Also jetzt habe ich mich schon einmal aufgemacht unter großer Kraftanstrengung und dann wird es zurückgewiesen. Und das ist natürlich auch nochmal eine massive Erschütterung dann für die Leute. Ja.
Frau Musa, haben Sie auch entsprechende Erfahrungen mit Anträgen gemacht?
Ja, also ich selber habe auch einen Behindertengrad beantragt, tatsächlich, ne? Weil, wie ja gerade auch schon gesagt wurde, es gibt gute Tage, aber es gibt halt auch schlechte Tage. Und an den schlechten Tagen merke ich, dass ich eine Behinderung habe. Und das so auszusprechen, ich bin ein Mensch mit einer Behinderung, allein das hat Jahre gedauert, das zu sagen. Das zu sagen und mich dabei stark zu fühlen, hat noch viel länger gedauert. Also ich glaube, dieses ganze Behindertengrad beantragen, Euro-WC-Schlüssel beantragen, all diese Dinge, das sind natürlich wirklich große Schritte, oder Hilfsmittel benutzen. Ja, sagen, ich kann nicht mehr ohne einen Rollator nach draußen oder wenn ich keinen Rollstuhl benutze, dann habe ich keine Freiheit mehr. Das sind natürlich riesige Schritte. Aber da liegt natürlich auch sehr viel Verantwortung in der Gesellschaft dafür, dass das so große Schritte sind, weil man plötzlich mit so einem Stempel rumrennt. Oh, der ist behindert, die ist behindert. Ne, weil das nun mal irgendwie immer noch von wirklich also sehr unwissenden oder ignoranten Menschen auch als Schimpfwort gebraucht wird. Dabei ist es eben einfach eine Einschränkung im Alltag. Und ich bin total dafür, dass man sagt, ja, ich bin ein Mensch mit einer Behinderung. Ich bin behindert, so ist es nun mal. Was mich behindert, ist sowieso meistens die Außenwelt. Das ist die Behinderung, ne, dass sie nicht accessible ist, nicht rollstuhlgerecht ist oder so.
Da sind wir jetzt vielleicht auch beim Thema Alltag tatsächlich, Frau Musa. Inwiefern sind Sie denn eingeschränkt durch Ihre Erkrankung? Und heißt das, wenn Sie davon sprechen, dass Sie mal gute, mal nicht so gute, mal schlechte Tage haben, dass Ihre Einschränkungen im Alltag vielleicht auch unterschiedlich sind? Gibt es Tage, an denen Sie sich quasi gesund durch die Welt bewegen und andere Tage, wo das körperlich dann nicht geht? Wenn Sie mögen, lassen Sie uns da doch mal so ein bisschen teilhaben an Ihrem Alltag.
Also der ist natürlich auch von Jahr zu Jahr nochmal verschieden. Also es gab in meinem Leben mit MS auch schon, würde ich sagen, mehrere Wochen am Stück, wo ich nichts gespürt habe. Jetzt dieses Jahr und auch letztes Jahr waren Jahre, wo jetzt nicht wirklich ein Tag verging, an dem ich komplett gar nichts gehabt habe. Ne? Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich zum Beispiel, ich bin eine Unternehmerin und Selbstständige und das ist natürlich nochmal ein Stresslevel, dem ich da ausgesetzt bin, dem ich nun mal nicht entkommen kann. Ne? Und deswegen ist es schon präsent auf jeden Fall. Bei mir sieht das so aus, ich kriege Schmerzen hinter den Augen, habe mittlerweile leider auch eine Migräne entwickelt und kriege extreme Verspannungen in der linken Seite. Und das macht jetzt per se nicht, dass ich nicht mehr laufen kann oder nichts mehr anfassen kann, aber es ist einfach nervig. Man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, die linke Seite ist wie so mit irgendwie Watte ausgestopft und völlig verkrampft und angespannt und schmerzhaft. Und das zieht natürlich dann wahnsinnig viel Energie. Ich kann schon noch laufen, aber das kostet mich einfach viel mehr Energie und viel mehr Konzentration, was dann wiederum dazu führt, dass ich Fatigue bekomme, also chronische Erschöpfung. Und einfach viel schneller als andere Menschen erschöpft bin. Die sagen, das war doch jetzt nur eine Kleinigkeit, warum bist du denn so am Boden? Aber ich habe halt sowieso nicht bei 100% Energie angefangen. Ich habe eh schon nur bei 30% Energie angefangen.
Wie offen gehen Sie dann in solchen Situationen damit um? Weisen Sie dann schon, wenn es Kontakte sind, die Sie sonst noch nicht so kennen, darauf hin, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich leide unter MS und habe heute gerade einen besonders schlechten Tag, vielleicht bin ich ein bisschen gereizt, oder versuchen Sie das dann auch ein Stück weit mindestens auch in der Geschäftswelt zu überspielen?
Also in der Geschäftswelt arbeite ich ja auch viel mit Pharmafirmen zusammen und es ist überhaupt kein Geheimnis, dass ich selber auch chronisch krank bin. Und es gab jetzt auch schon einmal den Fall, wo ich das dann auch Kunden sagen musste und sagen musste, es dauert 2-3 Tage länger, gerade geht es mir einfach nicht gut. Also da auch Hilfe holen. Ich habe jetzt neuerdings eine Assistentin, dass solche Fälle eben einfach nicht passieren. Generell gehe ich damit schon ziemlich offen um. Ich sage dann vielleicht nicht immer gleich, ich habe Multiple Sklerose, deshalb geht es mir schlecht. Aber ich sage dann zum Beispiel, ich bin chronisch krank und heute bin ich sehr schwach. Je nachdem, mit wem ich da spreche. In meinem Umfeld, jetzt im Freundesumfeld, im Bekanntenumfeld, wissen das sowieso alle. Also ich habe ja einen Blog darüber und ich spreche darüber ja sehr offen. Und das ermöglicht mir natürlich auch einen sehr offenen Umgang damit. Und letztendlich, für mich ist es sehr befreiend zu wissen, ich kann sagen, heute habe ich total starke MS-Symptomatik, ich bin schlecht drauf und ich habe Schmerzen. Für andere Leute mag das aber auch besser sein, es nicht mit jemandem zu teilen. Also manche Leute gehen damit vielleicht eher offen, manche nicht, und beides ist okay, im eigenen Tempo.
Frau Schipper, Sie sind ja in der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Geschäftsführerin in Nordrhein-Westfalen. Das heißt also ein Verband, der Unterstützung ermöglicht. Bringen Sie auch Betroffene zusammen im Sinne von gemeinsamem Austausch, der hilft? Bekomme ich bei Ihnen Informationen? Inwiefern können Sie mit Ihrer Institution da auch weiterhelfen? Und wie sind Ihre Erfahrungen, wie solche Hilfsangebote auch angenommen werden?
Also wir sind Beratungs-, Betreuungs- und Selbsthilfeverband. Und das, was Frau Musa gesagt hat, wir bieten also auch psychologische Beratungen an, um Menschen so ein Stück zu begleiten in dieser Krankheitsbewältigung. Das bieten wir als Einzelgespräche an, aber auch in Form von Seminaren zum Thema Resilienz zum Beispiel oder positive Psychologie. Aber wir versuchen natürlich, Menschen auch insbesondere im Rahmen der Selbsthilfe zu vernetzen. Also wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ungefähr 90 Selbsthilfegliederungen. Das sind noch sehr viel mehr Gruppen, wo Menschen sich zusammenfinden, sei es wirklich in Präsenz außerhalb der Pandemie oder aber auch virtuell. Wir haben eine überregionale Gruppe, die sich wirklich vorrangig virtuell trifft, auch außerhalb der Pandemie und im Austausch ist. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, also dass wir professionellen Helfer da eine wichtige Rolle spielen. Aber dass auch gerade, ich sag mal, so ein Stück das Lernen am Modell. Frau Musa ist ja auch ein Modell, ne, an dem Menschen sich orientieren können und zu sagen, okay, die hat auch Tage, wo es schlecht ist und die versucht trotzdem den Blickwinkel anders hinzukriegen, bis hin aber auch zu ganz praktischen Lebenstipps, wenn es zum Beispiel um solche Beantragungen geht. Wie funktioniert das? Worauf muss man achten? An wen wendet man sich? Und da ist es natürlich ganz wichtig, Menschen, die selbst betroffen sind, in Verbindung zu bringen. Also der klassische Selbsthilfegedanke ist da auch heute, finde ich, noch immer brandaktuell. Und man muss sagen, die Pandemie hat eine Verbindung über Grenzen hinweg an der Stelle sogar möglich gemacht, die wir vorher in der Form so nicht hatten. Und das werden wir sicherlich aufrechterhalten, in Präsenz und virtuell Menschen zusammenzubringen. Und dann kann Frau Musa ja auch aus Thailand immer schön in Deutschland an allen Veranstaltungen teilnehmen. Das geht dann ja jetzt gut.
Ja, wer hätte gedacht, dass die Pandemie in so einem Zusammenhang dann doch auch mal positive Aspekte tatsächlich zeigt. Aber das ist ja dann sehr schön zu hören. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Multiple Sklerose allgemein sprechen. Das ist eine Erkrankung, die ja nicht heilbar ist. Die Symptome sind aber zu lindern. Sie entwickeln sich unterschiedlich schnell. Wir haben ja eben schon gelernt, viele Menschen kommen auch jahrelang ohne schwere Schübe aus, andere leiden von vornherein etwas mehr darunter. Wie ist denn so der Stand in der medizinischen Erforschung und auch in den Therapiemöglichkeiten? Habe ich als Erkrankter berechtigte Hoffnung, dass sich da auch in den nächsten Jahren sehr positive Perspektiven entwickeln werden? Also ist die Medizin da stark dran, zumindest Symptome lindern zu können?
Also ich denke, bezogen auf die Symptome, aber auch auf die Verläufe. Frau Musser hat vorhin auch genickt, wenn man heute einfach mal so guckt, was alles möglich ist, wovon wir vor 30 Jahren, also ich sage immer, ich bin vor 30 Jahren in die Neurologie gekommen, da kamen auch die ersten immunmodulierenden Präparate auf den Markt und seitdem ist unglaublich viel passiert und das macht uns natürlich unsere Arbeit auch leichter, da zuversichtlicher zu sein, weil wir wissen, wir haben eine große Palette von Möglichkeiten, um zu gucken, wir kriegen es nicht geheilt, aber es zu bremsen und auch wirklich Symptome anzufassen und zu behandeln. Und da ist wirklich Zuversicht angesagt. Das braucht natürlich alles irgendwie immer Zeit und auch gerade die Entwicklung von Medikamenten braucht Zeit und von Therapien braucht Zeit. Aber da ist eine Menge gerade im Bereich MS möglich und auch unterwegs. Also da können wir, glaube ich, tatsächlich weiterhin zuversichtlich sein. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass da auch eine Menge passiert ist, was uns so ein Stück dieses Gefühl gibt von, das ist immer noch eine ernste Krankheit und es ist immer noch eine Erschütterung in der Lebensrealität von jungen Menschen. Aber wir kriegen einen Pack an inzwischen und zwar auf verschiedenen Ebenen. In der Beeinträchtigung oder Veränderung von Verläufen, aber auch in der Behandlung von Symptomen. Da gibt es natürlich welche, die sind schwerer behandelbar als andere, aber insgesamt so als breite Aussage, da ist Bewegung drin und die gibt uns auch tatsächlich Hoffnung.
Frau Musser, Stichwort Bewegung drin. Sie sagten ja vorhin, mit der Sportlichkeit ist bei Ihnen erst nach der Diagnose losgegangen. Heißt das also, neben medikamentösen Behandlungen ist auch einfach wie in vielen Lebensbereichen Bewegung, moderater Sport bei dieser Krankheit hilfreich?
Es trägt natürlich zu einem gesunden Lebensstil bei. Und wenn man schon eine chronische Erkrankung hat, dann ist einen gesunden Lebensstil zu pflegen keine schlechte Idee. Generell ist es tatsächlich so, dass das ein gut ausgebildetes Muskelkorsett dazu führen kann, dass Schübe sich schneller zurückentwickeln und dass man schneller wieder in seine Kraft kommt. Also da habe ich tatsächlich mal auch Podcast gemacht mit einer Orthopädin, die mir das bestätigt hat. Und außerdem stärkt es eben auch das Vertrauen in sich selber. Also es hat ja auch eine große psychologische Auswirkung, wenn ich mir sage, heute gehe ich 1 Kilometer laufen und vielleicht kann ich in einem halben Jahr 5 Kilometer oder 3 Kilometer laufen. Oder vielleicht geht es auch nur um 200 Meter. Also ich bin total dafür, sich selbst Ziele zu stecken. Und gerade meint ja auch Frau Schipper, ich bin sicherlich ein Vorbild. Also ich möchte gar nicht ein Vorbild sein für Reis um die Welt und seine Sportskanone. Aber ich möchte gerne ein Vorbild sein für, setz dir doch deine eigenen Ziele und deine eigenen Träume und kämpfe dafür. Und nur weil das meine Ziele sind, muss das ja nicht für jeden MS-Patienten oder für jede MS-Patientin gelten. Das ist ganz klar. Und ansonsten eine gesunde Ernährungsweise ist sicherlich auch zu empfehlen, auch wenn ich finde, man muss jetzt nicht allzu dogmatisch sein. Und aufhören zu rauchen, ganz wichtig, wirklich. Ich war wirklich Kettenraucherin vor der MS und habe dann auch 3 Jahre nach der Diagnose endlich aufgehört und es ist so wunderbar. Also das ist eine Sache, wo man tatsächlich sagen kann, das ist nachgewiesen, ne? Das kann helfen, dass man nicht so schnell in eine progrediente Form übergeht.
Lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen an Ihren Alltagsaktivitäten insofern teilhaben, als dass ich ja vorhin schon festgestellt habe, dass Sie auf Ihrer Website einen wahnsinnig lebenslustigen und auch eben sportlichen Eindruck machen. Welche sportlichen Herausforderungen und welche Träume und Ziele haben Sie sich denn für sich so gesetzt?
Also ich bin seit letztem Herbst ausgebildete Yoga-Lehrerin und insofern ist Yoga ganz präsent in meinem Alltag. Und das Schöne bei Yoga und auch gerade Yoga für MS-Patienten und Patientinnen ist natürlich, dass Yoga für jede Person so angepasst werden kann, dass es funktioniert. Also auch im Rollstuhl kann man Yoga-Übungen machen. Und man muss dafür auch nicht sportlich oder beweglich oder gelenkig sein. Das kommt vielleicht irgendwann als Nebeneffekt. Aber erstmal geht es darum, sich und seinen Körper überhaupt wieder mal zu spüren und überhaupt mal zu spüren, was tut mir denn gut. Denn ganz oft findet ja wie so eine Abtrennung vom Körper statt mit MS. So, mit meinem Körper will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat mich im Stich gelassen. Wir stecken nun mal leider drin. So ist es ja, ne?
Ist das, wenn ich unterbrechen darf, auch eine falsche Sicht auf den eigenen Körper? Müsste man seinen eigenen Körper mit so einer Diagnose erst recht, wie es eigentlich jeder Mensch tun sollte, mehr annehmen, mehr lieben und ihn nicht sozusagen verteufeln für die Schmerzen und die Unzulänglichkeiten, die er einem beschert?
Also meine Erfahrung ist, dass diese Herangehensweise auf jeden Fall besser tut. Ob es jetzt falsch ist oder richtig, ne? Das ist eben auch ein Prozess. Also nur weil man am Anfang sagt, ich bin sauer auf meinen Körper, ist es sicherlich nicht falsch, sondern nur verständlich. Aber langfristig ist ein liebevoller Umgang mit sich selbst eine wunderbare Idee. Also auch, und dazu hat mich die Krankheit gebracht, ne? Also ich war davor wirklich die ganze Zeit auf Dauerdiät und immer nur gemacht und getan und so weiter. Und mittlerweile denke ich mir so, es ist so der Wahnsinn, was mein Körper eigentlich alles kann. So, also das ist doch so viel wert. Und man hat ja wie so diese kleine Stimme im Kopf, die immer sagt, ich weiß nicht, du bist total faul oder du bist dick geworden oder du bist doch total doof und so. Und mir ist es tatsächlich gelungen, in den Jahren diese Stimme so ein bisschen umzuprogrammieren. Die ist jetzt mein größter Fan geworden. Und das war für mich auch, also für mich auch in meiner Krankheitsprogression so ein krasser Umschwung hin zu, vielleicht geht's ja doch irgendwie weiter, ne?
Ist das für Sie alles hart erarbeitet oder sind das Erkenntnisse und Perspektiven, die im Laufe der Zeit sich bei Ihnen mehr oder weniger automatisch eingestellt haben?
Also komplett automatisch sicherlich nicht. Es hat schon auch ein bisschen Zutun von mir gebraucht. Ich glaube, hätte ich die ganze Zeit nur Netflix geschaut, wäre da nicht viel passiert. Also ich habe schon mich belesen, Therapien in Anspruch genommen, mich ausgetauscht mit anderen MS-Patientinnen. Dazu ist Social Media ja auch total gut geeignet. Und so ist es eher nach und nach gekommen. So wie so kleine Erkenntnisse zwischendurch immer so, ach ja, ist ja irre, wie sich das dann anfühlt, wenn ich so denke.
Frau Schipper, Sie nicken. Ist das auch aus Ihrer Sicht als Psychologin eine wünschenswerte oder eine gute Herangehensweise, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, sich wirklich auch Informationen zu beschaffen, sich damit auseinanderzusetzen, um vielleicht Ängste abzubauen, um Lösungswege zumindest zur Symptomlinderung zu finden? Das, was Frau Musa also gemacht hat, ist durchaus etwas, was zu empfehlen ist.
Absolut. Also Sie haben ja gesehen, ich habe die ganze Zeit gelächelt und genickt. Und ja, man braucht Informationen. Da müssen Erkrankte aber tatsächlich gucken, wo kriege ich seriöse Informationen. Frau Muss hat das ja vorhin auch schon gesagt. Also da schweben ja sonst auch Sachen durchs Netz. Da wird einem Angst und Bange, da wirklich zu gucken, wo rufe ich meine Informationen ab. Und da bringe ich tatsächlich wieder die DMSG ins Gespräch, weil das sind dann wirklich geprüfte Informationen und Empfehlungen. Das halte ich für wichtig. Aber es geht ja darüber hinaus. Also, und ich musste so besonders lächeln. Meine Patienten haben früher in der Klinik immer gesagt, MS steht auch für mach selbst. Und das steckt ja in dem, was Frau Musa gesagt hat, gerade auch so ganz intensiv drin, sich für Dinge zu entscheiden. Also Sie machen Yoga, wir machen viel wirklich auch Angebote im Bereich Selbstfürsorge und auch Selbstmitgefühl. Und das wächst ja oft nicht ganz von alleine, sondern da können wir ja alle auch so ein bisschen zu beitragen, Menschen zu begleiten, den Fokus auch zu setzen. Und der ist dann auf jeden Fall dienlich. Und da kommen dann solche Sachen rein wie Sport und Ernährung, aber auch Entspannung und auch eine allgemeine Analyse, wie sieht mein Leben überhaupt aus? Frau Musa hat das ja perfekt beschrieben, zu sagen, ich bin da die ganze Zeit auf der Überholspur gewesen. Und dann plötzlich zu merken, das kann es nicht sein. Und ich muss erstmal auch bei mir selbst gucken. Und ich muss mich selbst auch gut finden und pflegen. Und ich muss ein Stück ja auch in den intensiven Diskurs mit meinen inneren Kritikern und auch meinen automatischen Gedanken gehen und die ein Stück auch umformulieren und zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Und ich mache es selbst. Also das auch so ein Stück durchs Leben zu tragen. Und das machen ja auch viele unserer Menschen. Also das sind schon auch beeindruckende Dinge. Also wir bieten regelmäßig Kletterangebote an. Hier bei uns ums Eck, ich sitze ja in NRW mit dem Sportbund Bottrop. Und wir haben Bilder und die sind nicht gestellt, wo Menschen, die mit dem Rollator in diese Kletterhalle gehen, an der Wand hängen und einfach auch Selbstwirksamkeit erleben. Und da geht es dann nicht nur ums sportliche Training, sondern da geht es auch um das Gefühl von, ich mit meinem Körper kann was erreichen. Und das ist meines Erachtens mit ein ganz, ganz wichtiges Fund, um mit dieser Krankheit ein gutes Leben führen zu können.
Und ich kann mir vorstellen, jeder, der schon mal an so einer Kletterwand gehangen hat, weiß, dass das wirklich ein krasser Sport ist. Also das ist durchaus etwas, was ja alle Menschen, die sich damit mal beschäftigt haben, wirklich gut herausfordern kann. Insofern finde ich das Bild sehr schön, weil es, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, dass man selber seine Grenzen austestet, und da spielt dann ja auch nur eine Rolle, ob man nun mit einer Behinderung lebt, mit einer Erkrankung lebt oder ohne. Die Grenzen eines jeden Menschen sind ja ohnehin sehr individuell, in denen man lebt. Da gibt es ja immer Menschen, die vielleicht sportlicher sind, Menschen, die fröhlicher sind. So ist der Mensch mal, und da ist eben so eine Erkrankung nur eine von ganz vielen Facetten. Andreas Schneider, bei der KKH für das Thema Pflege zuständig. Wenn ich nun versuche, selbstbestimmt zu leben, das ist dann auch etwas, was sicherlich eine Kranken- und eine Pflegekasse auch unterstützt im Sinne von Selbsthilfeangeboten. Also es ist auch im Interesse von einer Sozialversicherung, möglichst Patienten, Versicherten eigenständiges Leben auch mit so einer Erkrankung zu ermöglichen, oder?
Absolut. Was ganz wichtig ist, jeder muss auch für sich schauen, was fühlt sich für einen selbst ganz gut an und was kann man anbieten. Und wir hier von der KKH haben ja auch einen Online-Coach mit unterstützt, der DMSG, der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft, gerade zum Thema auch achtsamkeitsbasierten Inhalten. Das finde ich ist auch wichtig, wie es Frau Musa beschreibt. Man kann sich die Dinge ansehen und man muss für sich selber ein Gefühl bekommen, was passt zu mir? Was ist wichtig für mich? Was kann ich annehmen? Und manchmal gehört dazu, ich muss etwas ausprobieren, um dann festzustellen, nee, das ist es doch nicht, ich nehme nochmal was anderes. Also insofern haben wir als KKH natürlich nicht nur diesen Online-Coach, der jetzt auch in diesem Jahr erweitert worden ist um einen Entspannungscoach, sondern halt auch Broschüren, gerade hier auch eine Broschüre zum Thema Leben mit Multipler Sklerose, wo ganz viel auch ausgeführt wird, ja, gerade das Leben im Alltag, um erstmal auch überhaupt so einen ersten Eindruck zu bekommen, Informationen zu bekommen. Und im Zeitalter von Pandemie ist es natürlich wichtig, gerade Online-Angebote auch zur Verfügung zu stellen. Weil nicht jeder ist eben gleich in der Lage, zu Organisationen hinzugehen, weil es gibt viele Selbsthilfegruppen, aber sie sind nicht immer auch gleich um die Ecke. Und deshalb ist es auch wichtig, Online-Angebote bereitstellen zu können. Und da sind wir als KKH ein guter Förderer, weil wir auch den Sinn in diesen Kursen sehen.
Frau Musa, Sie würden das auch so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es kam ja vorhin schon kurz auf, da habe ich das schon gedacht. Also die Pandemie ist tatsächlich total inklusiv für Menschen, die körperlich eingeschränkt sind. Denn plötzlich können wir an Dingen teilnehmen, zu denen wir vorher gar nicht hingekommen sind. Plötzlich kann ich einen Termin mit meiner Psychologin auch online machen, ohne dass ich den beschwerlichen Weg dahin und den Rückweg auch nicht nehmen muss. Ich bin total froh darüber, wie das gelaufen ist. Und das höre ich auch ganz viel von anderen MS-Patienten und Patientinnen, dass uns eigentlich total viele Sachen möglich gemacht worden dadurch, durch diese Digitalisierung.
Frau Schipper, haben Sie auch die Erfahrung in Ihrem Verband gemacht?
Ja, absolut. Also wir haben wirklich auch relativ schnell umgeswitcht, auch dank Helfern, die uns zur Seite gestanden haben, die gemeinnützige Hartier-Stiftung, die uns dabei wirklich auch unterstützt hat, dass wir schnell in die virtuelle Welt gehen konnten und Angebote machen konnten. Und auch wirklich da nochmal großen Dank an die fördernden Krankenkassen, in dem Fall die KKH, für dieses wirklich unglaublich tolle Online-Coaching-Programm. Und wir haben auch von wirklich vielen unserer Mitglieder erfahren, die einfach gesagt haben, ich konnte viel mehr machen als außerhalb der Pandemie. Ja. Natürlich sehen die sich jetzt auch wieder nach lebenden Menschen, und auch das werden wir bieten müssen. Aber ich konnte am Feldenkrais-Kurs teilnehmen, ich konnte den Online-Coach nutzen, ich konnte Vorträge aus sozusagen aller Herren Länder hören. Und das ist wirklich genutzt worden, auch bei uns im Verband. Und das hat auch ganz neue Impulse gesetzt. Und ich muss sagen, ich war ganz erstaunt. Ich biete seit vielen, vielen Jahren Kurse zum Thema Coping, Krankheitsbewältigung an, in Präsenz. In der Regel sind das Wochenendveranstaltungen. Und das jetzt plötzlich virtuell zu machen und so zu merken, wie vertraut man werden kann auch mit diesem Medium. Also das hat auch gerade so meine erste Coping-Gruppe total beeindruckt, dass man so viel Nähe empfinden kann, obwohl man sich jetzt in dieser Form sieht. Und ich denke, wir merken das ja jetzt auch. Also Frau Musa sitzt ja meilenweit weg und trotzdem fühlt es sich ja ganz nah und vertraut an, was sie sagt und einbringt. Und
Frau Musa, sagen Sie nochmal, wo treffen wir Sie denn gerade an?
Also ich bin eigentlich immer ein halbes Jahr in Thailand auf Koh Mak. Ist das in der Nähe von Kambodscha? Und dann bin ich im Sommer eigentlich immer in Deutschland. Also für mich geht es in 2 Wochen auch zurück nach Deutschland über den Sommer. Da ist noch meine Homebase und da ist mein Unternehmen gemeldet und da lebe ich quasi noch. Aber ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass es ortsunabhängig ist. Ein großer Traum, den ich mir auch dank der MS dann irgendwann erfüllt habe. Weil ich mir das auch so ein bisschen schuldig war, das nicht immer alles auf die lange Bank zu schieben. Ne?
Hätten Sie sich ohne MS getraut, Frau Musa?
Nee, ich hätte mich ohne MS zugrunde gearbeitet in meiner Festanstellung.
Ich finde das tatsächlich, wenn ich mir das mal so überlege, als erstes wirklich gutes Argument, dass die Pandemie auch ihr Positives hat. Es wird ja oft davon geredet, aus der Krise auch eine Chance machen und so. Ich finde, das klingt manchmal in den Ohren von Millionen Menschen auch ein bisschen zynisch, die entweder Menschen verloren haben oder auch ansonsten stark gestresst sind oder ihren Job verloren haben. Aber dieses Argument, dass wirklich auch Menschen, die vielleicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, jetzt davon unheimlich profitieren, dass neue Austauschformate so niedrigschwellig da sind, das finde ich wirklich richtig überzeugend, Frau Schipper.
Ja, also das hat uns die Pandemie gelehrt, aber ich bin meilenweit davon entfernt. Also ich erzähle jetzt nicht sowas wie Krankheit als Chance oder was hat es dir gebracht? Aber meine Frage von Frau Musa ging ja schon in die Richtung, das ist ja auch ein Teil der Krankheitsbewältigung. Frau Musa hat gesagt, ich musste auch mit vielen, ich sag mal wirklich inneren Kritikern, automatischen Gedanken mit meinem Selbstbild mich auseinandersetzen. Und was viele unserer Mitglieder, mit denen wir arbeiten, tatsächlich auch sagen, die sagen, ohne diese MS hätte ich viele Schritte im mich selbst kennenlernen tatsächlich gar nicht getan. Und die hat mir an manchen Stellen Wege eröffnet und Wege deutlich gemacht, die ich vorher nicht gesehen hätte. Und damit, wie gesagt, ich will diese Krankheit nicht schönreden. Ich würde jedem Menschen mit MS wünschen, dass sie einfach nicht da ist. Und ich hoffe auch auf eine Welt ohne MS. Also das muss auch unser Ziel sein. Aber zu sagen, es ändert sich was. Und bei Frau Musa ist es so, ich bin mutiger geworden. Ich traue mich Dinge. Ich kasteie mich selber auch nicht mehr so schlimm, weil ich erlebe meinen Körper als was Gutes. Trotz dieser Krankheit. Und das ist so eine Erfahrung, die wir wirklich im Verband mit vielen Menschen, die an MS erkranken, machen, dass diese Krankheit manchmal auch dabei hilft, vielleicht sogar ein besseres Leben zu führen, weil ich einfach mehr mit mir zusammen bin.
Ja, Frau Musa, Sie sehen das wahrscheinlich auch sehr ähnlich, dass das für Sie durchaus eine Chance war. Das haben Sie ja eben auch schon angedeutet.
Ganz genau, aber da kommt man natürlich auch nochmal auf den Konflikt, den Sie am Anfang angesprochen haben, nämlich, dass dass es auch zynisch wirken kann, wenn ich die ganze Zeit nur so positiv bin. Ne? Sie haben das jetzt gerade in Bezug auf die Pandemie gesagt, es wäre zynisch zu sagen, da waren auch Chancen in der Krise sozusagen. Das ist letztendlich auch so ein bisschen diese Gratwanderung, die ich immer mache mit einem Blog, der generell die MS irgendwie probiert, das Positive in der MS zu sehen. Drücken wir es mal so aus. Ne? Das ist eine Gratwanderung. Und Menschen, die gerade innerhalb von 3 Monaten alles verloren haben, denken sich wahrscheinlich auch, ja, du hast gut reden, Samira. Insofern ist es eine Gratwanderung. Es ist für mich die Art und Weise, wie ich gewählt habe, die Dinge zu betrachten. Aber ich kann auch gut verstehen, dass man manchmal auch denkt, nee, also ganz und gar nicht so.
Frau Schipper, auch da sehe ich jetzt, weil Sie sich gerade so schön die Bälle zuspielen, bei Ihnen wieder eine Menge Zustimmung zu diesen Aussagen, dass es eine Gratwanderung auch ist.
Absolut. Also auch das, was ich gesagt habe, also dass man Tage hat, wo man sich wirklich die Decke über den Kopf ziehen möchte und wirklich einfach denkt, was ist es furchtbar, dass ich so erschöpft bin, dass mir manchmal allein das Atmen schwer fällt oder so. Also da zeigt mir mal jemanden, der fröhlich pfeifend und positiv ist. Aber trotzdem, und das ist psychologisch ganz wichtig, wir wissen, dass die Menschen, die wirklich schaffen, es zu akzeptieren, besser mit einer chronischen Erkrankung einfach im Leben klarkommen. Und das ist ja so dieser ganz wesentliche Schritt. Mir bleibt ja nichts anderes außer Akzeptanz. Also dieses sozusagen immer wieder so tun, als wenn es nicht da wäre oder permanent dagegen ankämpfen. Ja? macht Menschen tatsächlich kränker. Und insofern dahin zu kommen, zu sagen, es ist ein Teil meines Lebens, den muss ich jetzt akzeptieren, mit dem muss ich den Weg gehen. Und das versuche ich tatsächlich möglichst aktiv zu tun, möglichst sozusagen mit Bewusstsein meiner eigenen Person zu tun. Aber natürlich auch, und das ist ja auch ein Teil des Selbstmitgefühls und der Selbstfürsorge, mir auch zu erlauben, das, was Frau Musa sagt, dass es auch Tage gibt, wo man das heulende Elend kriegt. Ja, und auch zu wissen, dass es Menschen gibt mit schwerwiegenderen Verläufen, die einfach vielleicht wirklich mehr Unterstützung von uns brauchen. Und da wird sich auch niemand hinsetzen und sagen, ach, sie ist positiv, sondern da muss man dann erstmal gucken. Und ich denke, da sind Menschen wie Frau Schneider dann auch gefragt, wie man ein Maximum an Hilfe einfach zur Verfügung stellen kann.
Was ich jetzt gerade in den letzten Minuten für mich klarer sehe, ist, dass wir doch vielleicht auch bei dieser Erkrankung, wie bei vielen Herausforderungen im Leben, darüber reden, dass man das auch insgesamt aufs menschliche Dasein übertragen kann. Also dieser Aspekt, seinen eigenen Körper anzunehmen, zu lieben, das sollte vielleicht ja generell für alle Menschen gelten, sich auch zu reflektieren, inwieweit man auf dem richtigen Weg ist, wenn man, wie Frau Musa beispielsweise vor ihrer Erkrankung, nur auf der Überholspur gelebt hat, sich zu überlegen, ob es nicht besser ist, bestimmte Dinge, die man nicht ändern kann, anzunehmen. Ist eine Erkrankung mit Multiple Sklerose sozusagen nur ein, oder der Umgang damit ein Spiegel für das Leben im Allgemeinen? Also kann man daraus auch als Nichterkrankter eine Menge lernen?
Also ich höre das immer wieder von Menschen, die keine Erkrankung haben und zum Beispiel meinen Blog folgen oder meine Podcasts sich anhören, und sagen, ich nehme da auch so ganz viel für mich mit. Also auch Menschen mit anderen Erkrankungen oder mit gar keinen Erkrankungen. Das sind ja nicht Regeln, also die nur für Menschen mit MS gelten, sondern das sind Dinge, die allgemein das Leben echt ganz schön viel besser machen können, sodass es dann vielleicht gar nicht erst dazu kommt, dass ich krank werde, meiner Ansicht nach.
Ich habe am letzten Wochenende einen Vortrag gehalten zum Thema MS und Partnerschaft. Und es waren auch Teilnehmer da, die keine MS hatten, also Kollegen, die teilgenommen haben und gesagt haben, hey, das lässt sich auch auf alle anderen Partnerschaften übertragen, was da gesagt worden ist. Und wir haben auch bei uns jetzt einmal in der Woche Mitglied des Verbandes Farouk Martini, der für uns auch immer Texte schreibt und wo Freunde von mir, die das lesen, sagen, hey, das trifft auf uns alle zu. Ja, es setzt sozusagen den Fokus noch mal stärker, wenn so eine chronische Erkrankung kommt. Aber grundsätzlich sind es natürlich Lebensthemen, die für uns alle gelten. Und Frau Mus hat ja so ein paar Sachen auch angesprochen, zu sagen, was macht man sich für einen Stress mit seiner Figur und sonst was, gerade als junge Frau. Und da einfach auch nochmal so hinzugucken. Und das ist außerhalb auch der MS einfach dringend und notwendig. Ja, sehe ich genauso wie Sie, Herr Kupelke.
Frau Musa, verlieren Sie doch gerne noch mal ein paar Worte über Ihre wirklich motivierende Internetseite inklusive Blog. Ich glaube, Sie machen ja auch einen eigenen Podcast. Das Ganze läuft bei Ihnen unter chronischfabelhaft.de. Was hat es damit auf sich? Warum lohnt es sich da reinzuklicken, auch als jemand, der vielleicht nicht unmittelbar betroffen ist?
Also generell lohnt es sich ja nicht, um Menschen mit chronischen Erkrankungen besser zu verstehen, weil man nicht selber betroffen ist. Und wenn man sich anguckt, dass unglaublich viele, ich kenne die Prozentzahlen nicht, aber es ist wirklich eine erschreckend hohe Zahl an Deutschen, die erkrankt sind, die chronisch krank sind, ob jetzt psychische oder physische Erkrankungen, dann macht es Sinn, einen Umgang zu lernen und mal zu erkennen, dass diese Menschen einen großen Teil der Gesellschaft ausmachen. Und für Menschen mit MS ist es natürlich irgendwie ganz schön mal zu lesen, wie sieht denn die andere Seite aus? Denn es ist nun mal oft so, dass in Internetforen man sich vor allem austauscht, wenn es einem nun mal nicht so gut geht. Ne? Und ich zeige dann vielleicht eher die Tage, an denen es einem gut geht. Und habe auch einen Podcast, genau, Mutige Stimmen-Podcast und mittlerweile auch ein Online-Programm. Ich bin ja Yoga-Lehrerin, wo Menschen 14 Tage lang Yoga machen und meditieren können, was auch für Menschen mit leichten bis mittleren Einschränkungen geeignet ist. Und da probiere ich einfach, ja, Techniken weiterzugeben, die mir ganz, ganz doll geholfen haben, damit andere Leute vielleicht nicht 8 Jahre brauchen, um an den Punkt zu kommen, wo ich bin, sondern vielleicht nur 2 oder 3.
Sie haben auch ein Buch geschrieben oder mindestens eins, glaube ich. Also wenn man all Ihre Aktivitäten sich da so vergegenwärtigt, dann mag man ja fast gar nicht glauben, dass Sie gar nicht mehr so auf der Überholspur sind. Also eine Menge Kraft haben Sie schon noch, wenn auch nicht an manch schlechten Tagen, aber generell haben Sie doch ein ganz ordentliches Pensum und stellen doch eine Menge auf die Beine.
Ja, also ich reg mich da auch immer wieder über mich selber auf, dass ich es einfach nicht lassen kann. Ne? Also ich würde total gerne den Motor manchmal ein bisschen runterschrauben. Es sind auch 3 Bücher. Also es ist tatsächlich, seit es mich gibt, war ich irgendwie angetrieben. Ja, aber generell, ich bin nicht nur stolz drauf, sagen wir mal so.
Also merken Sie dann manchmal auch, dass Sie ja an Grenzen kommen oder die dann überschreiten und sich wieder selber so ein bisschen runterfahren müssen, damit Ihnen das auch seelisch wie körperlich gut tut, nicht zu überdrehen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine natürlich, ich habe einen Blog und ich habe Bücher geschrieben und irgendwo hat man dann natürlich einen Expertinnenstatus oder einen gewissen Status an, die weiß das. Aber es ist halt die eine Sache zu sagen, so sollte es sein. Und die andere Sache ist es dann auch wirklich immer selber zu machen. Und es gelingt mir immer besser und jeden Tag besser gelingt es mir komplett. Nein.
Ja, auch das kennt man ja vielleicht auch generell aus dem Leben. Und das sind ja auch Erkenntnisse, die jeder für sich irgendwie sammelt. Ich denke, wir haben dieses Thema, was ja natürlich wie viele unserer Themen eine große Komplexität hat, jetzt bis zu einem gewissen Grad wirklich gut beleuchtet. Vielleicht eine Frage noch in die Runde. Als Angehöriger, als Freund, als Verwandter einer Person, die an Multiple Sklerose erkrankt ist, welche Verhaltensweisen sind da hilfreich? Wie kann ich als Angehöriger helfen? Wie kann ich unterstützen? Kann man das pauschal sagen? Ist das alles sehr individuell?
Ja, mir geht natürlich sofort, ich sag mal, so eine für uns Psychologen Grundhaltung durch den Kopf. Es geht um unbedingte positive Wertschätzung und zu sagen, dieser Mensch ist jetzt an MS erkrankt, aber er ist ja nach wie vor ein fabelhafter Mensch. Das darf ich ja dabei einfach nicht vergessen. Und ihn genau auch auf dieser Augenhöhe zu sehen und auch zu fragen, was brauchst du? Und da nicht so ein Gefälle reinzubringen. Mitleid bringt ja so ein Gefälle in Beziehungen, das da nicht reingehört. Aber das Thema Angehörige ist mir wirklich auch persönlich so ein Herzensanliegen. Auch Angehörige sind ja durch so eine Erkrankung belastet. Also wir machen auch Angebote für Angehörige, Beratungen, auch Gruppen, wo man einfach auch mal das eigene Herz ausschütten darf, was man ja vielleicht nicht unbedingt immer mit dem Partner besprechen darf. Also man will ja nicht den Menschen, der erkrankt ist, dann auch nochmal wieder mit den eigenen Ängsten belasten. Das geht dann ja irgendwie oft auch nicht wirklich gut, sondern auch da die Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen, auch voneinander zu lernen, aber ganz grundsätzlich immer im Kopf zu haben, nur in Anführungsstrichen, weil jemand erkrankt ist, damit will ich die MS nicht klein machen, verstehen Sie es nicht falsch, ist er nicht ein anderer Mensch geworden. Und er hat sozusagen das absolute Recht, weiterhin immer auf Augenhöhe zu interagieren und einfach gefragt zu werden, was er braucht und was er will. Also wir vermeintlich Gesunden können doch nicht sozusagen für die anderen entscheiden. Das, finde ich, ist der wichtigste Rat überhaupt.
Also was wir auch, wo wir in der Beratung darauf hinweisen, ist einfach ins Gespräch zu gehen mit dem Betroffenen, darauf zu achten, was ist dem Betroffenen selbst wichtig und nicht die eigene Meinung überzustülpen. Ja, sich auch auf gewisse Dinge einlassen zu können. Und ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, und das merken wir grundsätzlich im Bereich Pflege, dieses Thema Mitleid haben ist ein ganz schlechter Aspekt, sondern es sollte ein gesundes Miteinander sein, ein Akzeptieren. Also auch da, auch für Angehörige wichtig, die eigene Haltung, die Werte dazu mal zu überdenken und so mitzunehmen, wie es ja hier auch schon im Vorfeld beschrieben worden ist. Und ja, sodass dann halt auch der Betroffene die Unterstützung bekommt, aber auch der Angehörige immer wieder auch mal von seinen Beweggründen und vielleicht auch von seiner Belastung sprechen kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Angebote, sei es die wir über die Beratungen reingeben, aber auch das, was online möglich ist, auch Angehörige nutzen, um sich selber auch zu informieren. Weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dadurch entsteht dann wirklich der Dialog, die Unterstützung, die gegenseitige Hilfestellung. Aber was ich zum Beispiel auch noch sehe, wo wir noch ganz, ganz viel zu tun haben und explizit natürlich prima auch in Deutschland, das ist halt eben in der Gesellschaft, und damit meine ich jetzt nicht nur Gesellschaft gesamt, sondern auch zum Beispiel die Aufklärungsarbeit bei Arbeitgebern. Weil viele Arbeitgeber können sich auch mit so Krankheitsbildern überhaupt nicht auseinandersetzen. Und dann ist es egal, ob ich jetzt vielleicht jemand im Rollstuhl einstelle nach einem Unfall durch Querschnittslähmung oder ob ich jemanden habe, der vielleicht eine schleichende Erkrankung halt eben hat. Mhm. Und das ist halt eben auch immer noch in unserer Gesellschaft etwas, zumindest meine Wahrnehmung, was ein Kritikpunkt ist. Da sind wir in Deutschland noch lange nicht. Da machen wir ganz wenig Meter nur. Mhm. Und insofern ist das auch etwas, was da weiter zu unterstützen ist. Wir haben ja auch einen Hinweis bei uns in der Broschüre drin, weshalb wir das ja auch für die auch für Arbeitgeber mit weitergeben können. Und da ist es halt auch wichtig, ich denke auch nochmal hier, dass wir auch gucken, wie kann man auch Arbeitgeber zu gewissen Dingen offener werden lassen. Ja, das wäre das, was ich von unserer Seite aus so mit reingeben kann, aus unseren Erfahrungswerten der Beratung.
Jetzt haben wir ein, ja doch unterm Strich sehr großes, bedeutungsvolles Thema hier in einer Stunde besprochen. Die kleine Abschiedsrunde, die ich machen möchte, soll einfach leicht und locker in die nächsten Monate Richtung Sommer blicken. Wir haben die Pandemie in großen Teilen im Moment hoffentlich zumindest in Deutschland hinter uns gelassen. Ich möchte einfach von jedem von Ihnen noch ganz kurz wissen, worauf Sie sich in diesem Sommer besonders freuen, wo eine gewisse Vorfreude auf die nächsten Monate ist. Frau Schipper, Sie lachen schon, Sie haben schon was im Kopf.
Ja, also ich freue mich tatsächlich darauf, so einige meiner Sehnsuchtsmenschen wieder persönlich zu sehen und nicht nur virtuell. Und dazu gehören natürlich auch liebe Familienmitglieder, aber da gehören tatsächlich auch hier meine Ehrenamtler dazu, unsere Verbandsmitglieder. Und wir haben inzwischen so den Slogan, um 12 nach der Pandemie treffen wir uns und mit all meinen Gruppen mache ich irgendwie Verabredungen. Und darauf freue ich mich tatsächlich unglaublich.
Frau Schneider, Ihre Vorfreude auf den Sommer bezieht sich am intensivsten worauf?
Als vollständig Geimpfte auch wieder unbeschwert reisen zu können. Und natürlich auch Menschen kennenlernen zu können, der unterschiedlichsten Kulturen. Und ja, und dazu gehört auch für mich, Menschen kennenlernen zu dürfen mit Einschränkungen. Und so will ich es mal benennen, sie sind nicht anders, sie sind in meiner Wahrnehmung besonders. Und ja, und da freue ich mich halt eben auch drauf.
Frau Muser, bleibt noch die Frage bei Ihnen, wie groß die Vorfreude auf den Sommer ist, beziehungsweise worauf sich Ihre Vorfreude besonders richten mag.
Also meine Familie und Freunde habe ich seit 10 Monaten nicht gesehen, weil ich so lange jetzt im Ausland war. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll auf meine Mama und auf meine Freundin und generell auch auf Berlin. Also ich vermisse auch Berlin und Europa echt sehr. Darauf freue ich mich, Sommer in Berlin.
Das klingt doch verheißungsvoll. Reisen, Berlin, Freunde, Verwandte endlich wiedersehen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz guter Beleg, dass man neben dem Gesprächsthema einer Krankheit auch in diesem Kreis einfach über die ganz normalen Sorgen, Nöte oder eben auch Freudenmomente der Menschheit reden kann. Vielen Dank an dieser Stelle in diese Runde. Ich habe für mich mal wieder viel mitgenommen, diesmal über die Erkrankung Multiple Sklerose, kurz MS, oder auch Krankheit der 1000 Gesichter genannt, weil sie sich eben so verschiedenartig äußern kann. Ich freue mich darauf, wenn wir uns in unserem nächsten Pflege-Podcast wiederhören. Dann werden wir sicherlich ein neues, spannendes Thema mal wieder intensiver beleuchten. Bis dahin wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und fröhlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.